بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت في كل ساعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لسلسلة الدار الآخرة، ومع الحلقة السادسة بين يدي شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, heute geht es weiter im sechsten Vortrag bezüglich dieser gesegneten Vortragsreihe, in der es um die Städte des Jenseits geht und um den Tod und was nach dem Tod passieren wird. Und bevor wir beginnen, grüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hadithuna fi hadha al-liqa yaduru hawla sakarat al-maut. Faba'da an ta'arrafna fima mada min liqa'at ala al-maut wa ala qadiyyat al-sabr 'inda al-musibah. وماذا يقول المسلم عند المصيبة؟ في هذا اللقاء سوف نتحدث عن سكرات الموت، وهذه المسألة من الأهمية بمكان. وقبل الشروع في المقصود لا بد أن نبين المقصود بلفظة سكرات الموت. ما المقصود بلفظة سكرات الموت؟ وأيضا ما المقصود بغمرات الموت؟ لأن الحديث ورد بلفظة سكرات الموت، وأيضا في رواية ورد بلفظة غمرات الموت. فما المقصود بالسكرات؟ السكرات في لغة العرب جمع كلمة سكرة، جمع كلمة سكرة. قال الراغب وغيره: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله. السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل فيه في الشراب. فالشراب المسكر هو الذي يغيب العقل ويغطي عليه، لذا حرم الإسلام كل مسكر لأنه يغيب العقل. إذن السكر هي حالة تعرض بين الإنسان وعقله فتغيب العقل، وتستعمل كثيرا في الشراب. كذلك تستعمل عند الغضب الشديد، فالإنسان عند الغضب الشديد قد يصل لدرجة من السكر تسمى الإغلاق، بمعنى أنه لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل. وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: لا طلاق في إغلاق. إغلاق أي أن المرأة وصل إلى الذروة في الغضب، بحيث أن الغضب غطى على العقل فلم يعي ما يقول ولم يدري ماذا يفعل. فهذا نوع من أنواع السكر، لأنه في تغطية على العقل. أيضا يطلق عند العشق: سكر من عشقه ومن فرط حبه. وبيصل لدرجات من العشق عندها قد يغيب عقله، بل قد يتلفظ بعضهم بلفظات كفرية شركية. فمن العاشقين من يعبد معشوقه ويجعله ندا لله رب العالمين. لماذا؟ لأن العشق غطى على بقايا عقله فأدى إلى السكر. كذلك يطلق عند الألم الشديد، الألم الشديد الذي يؤدي إلى الغشي من شدته. وبهذا المعنى جاءت سكرات الموت، فمن شدة الألم الذي نال البدن كله من إخمص الأقدام إلى أصل كل عرق إلى أصل كل شعرة في بدنك، عندها يعجز اللسان من شدة الألم عن التأوه أو الأنين. فنسأل الله عز وجل السلامة. إذن السكرات تطلق على الغشي الناشئ عن الألم الشديد الذي غطى البدن كله، كحال السكر الذي غيب العقل فغطاه، فكذلك شدة الألم التي غمرت البدن واحتوت البدن فعجز المرء عندها أن يئن أو أن يصدر صوتا. فهذا هو المقصود بلفظة السكرات. ولفظة الغمرات بنفس المعنى، فهي تعني شدائد الموت. ولذلك عندما يقال لغة غمره الماء أي غطاه وارتفع فوقه، فمن شدة الأمل الألم والعياذ بالله غمر المرء في الألم فعجز عن النطق أو الأنين. هذا عن مفهوم لفظة السكرات ولفظة الغمرات. نعم.
Also, wir reden heute über die Trunkenheit des Todes. Also, die Trunkenheit des Todes, im Arabischen Sakaratul Maut. Aber bevor wir beginnen, über dieses Thema zu sprechen, müssen wir zunächst einmal den Begriff, die Begrifflichkeit Sakarat erklären. Sakarat kommt im Plural. Im Arabischen Sakarat ist ein Wort, welches im Plural verwendet wurde, und das Singular dieses Wortes heißt Sakara. Und dieser Zustand, Sakara-Zustand, kann man auch sagen, ist ein Zustand, der den Menschen von seinem Verstand trennt. Ein Zustand, der den Menschen von seinem Verstand trennt. Und das kennt man zum Beispiel beim Alkohol. Wenn jemand betrunken ist, wenn jemand Alkohol trinkt und in einem Zustand der Trunkenheit ist, so kann er nicht mehr zielgerecht handeln, als hätte er keinen Alkohol getrunken. Beispielsweise gilt dieser Zustand auch bei einer sehr starken Wut. Wenn jemand extrem wütend ist, dann kommt diese Schließung, dann schließt irgendwie der Verstand, da kommt ein Schleier und man sagt oder macht Sachen, die man vorher nicht gemacht hätte, die man unkontrolliert macht. Also ist man hier auch in einem Zustand, der den Menschen, also den jeweiligen Menschen, von seinem Verstand trennt. Das gibt es zum Beispiel auch bei der Leidenschaft. Wenn jemand sehr, sehr leidenschaftlich ist, dann ist es auch eine Art Schleier, welcher sich um dich legt und der dich von deinem Verstand trennt bei der Leidenschaft. Und zu guter Letzt auch bei den Schmerzen. Wenn ein Körper unter sehr schweren Schmerzen leidet und jeder einzelne Nerv vom Körper betroffen ist, kann die Zunge etwas sagen, was sie sonst nicht gesagt hätte. Oder auf jeden Fall ist er dann in einem Zustand, der nicht kontrollierbar bleibt. Also diese vier Zustände, das ist das, was man unter dem Begriff Sakara versteht, also die Trunkenheit. Und es wird in der Religion, gibt es auch ein anderes Wort, was gesagt wird aus Sakara, gibt es auch Ramarat. Und Ramarat, wenn man das übersetzt, ist eine Art Überflutung oder Überschwemmung. Dass eine Sache so überflutet und überschwemmt, dich so sehr überflutet, dass du dich von deinem Verstand trennst und Sachen tust, die du vorher nicht getan hättest, die nicht mehr kontrollierbar bleiben. Also diese zwei Begriffe, Sakarat und Ramaratul Maut.
Sakaratul Maut la ya'rifuha bil haqiqati illa man dhaqaha. Sakaratul Maut لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها. ومما يقرب المعنى ويوضحه ما جاء عند البخاري في صحيحه في كتاب المغازي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة، كان بين يديه ركوة، والركوة هي إناء من أدم أي من جلد، عبارة عن قصعة من جلد طوقها من خشب، إناء متسع للماء يصنع من الجلد وطوقه من أعلى من خشب، وكان يستعمل في الوضوء، وضع ماء الوضوء أو ماء الغسل أو ما شابه ذلك. فتقول كان بين يديه ركوة أو علبة، والعلبة هي إناء من خشب ويسمى عند العرب القدح، إناء متسع أيضا يستعمل لنفس الاستعمالات. كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر. عمر هذا أحد رواة الحديث، وليس الفاروق عمر رضي الله عن عمر، بل عمر المذكور في هذا الحديث هو عمر ابن سعيد ابن أبي حسين المكي، ولذلك في رواية أخرى عند الإسماعيلي ذكره بهذا أو بهذه الكنية، قال يشك ابن أبي حسين أي عمر ابن سعيد، فليس المقصود عمر الفاروق. وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، لابد أن يرجع لشرح الحديث وأقوال العلماء، فبعضهم قد يقرأ النص هكذا ويقول إنه عمر الفاروق، شك عمر، إذن يأتي على ذهني كمان عمر الفاروق الصحابي، لا ليس عمر بن الخطاب ولكنه عمر ابن سعيد ابن أبي حسين المكي راوي هذا الحديث، هو يشك يعني هل كانت ركوة ولا علبة، يعني كان أنا من نبي ركوة من جلد ولا علبة من خشب، المهم كان في إناء فيه ماء. وهذا من دقة الرواة، من دقة الرواة في النقل، فجعل أي النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية، فهذا مشهد للنبي عليه الصلاة والتسليم وهو ينام على فراش الموت صلى الله عليه وآله، سيد الخلق وخليل الحق، يعاني من سكرات الموت، فكيف بمن هو دونه منزلة؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث يا إخوة فائدة، يدل هذا الحديث على أن شدة الموت لا تدل على نقص المرتبة، لا تدل على نقص المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في الحسنات وإما تكفير للسيئات. السكرات للمؤمن إما زيادة في الحسنات وإما تكفير للسيئات، بل هناك من خلق الله من كتب الله عز وجل لهم منزلة عظيمة في جنته، غير أن أعمالهم في الدنيا لا تبلغهم هذه المنزلة، فيشتد عليهم عند النزع وتشتد عليهم السقرات حتى يبلغوا هذه المنزلة الرفيعة التي كتبها الله عز وجل لهم. ويجب أيضا أن ننتبه، رغم هذه الشدة التي يعانيها المؤمن عند الموت، إلا أن الفاجر يعاني أشد وأشد وأشد، بدليل حديث البراء ابن عازب الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والتسليم حال العبد الفاجر عند موته، وكيف تفر الروح فينتزعها ملك الموت من إخمص قدميه فيلقيها إلى ركبتيه ثم ينزعها إلى حقويه، وتخرج الروح مع أصل كل عرق عياذا بك اللهم. فالمنافق والفاجر يشتد عليه النزع أشد من المؤمن، فالمؤمن يشتد عليه نعم، ولكن شدة السكرات على المؤمن إما لزيادة الحسنات وإما لتكفير السيئات. فلا يعتقد البعض أن شدة السكرات دليل انتقاص القدر أبدا، فسيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. نعم.
Also, wir haben eben erklärt, was wir unter dem Begriff die Trunkenheit verstehen, also Sakra. Und kein Mensch kennt diese Trunkenheit oder kennt die Wahrheit über diese Trunkenheit, außer wenn er sie richtig erlebt hat, wenn er sie wirklich selber am eigenen Leibe erfahren hat. Und da gibt es einen Hadith, der bei Bukhari überliefert wurde, ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Aisha überliefert, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich auf dem Schoße von Aisha radiallahu anha lag. Sein Kopf lag auf dem Schoße von Aisha radiallahu anha. Und er hatte einen Gefäß, entweder hatte er ein Gefäß aus Holz oder eine andere, also es sind zwei Arten von Gefäßen, die in diesem Hadith erwähnt werden, die man so nicht übersetzen kann. Auf jeden Fall, das erste Gefäß besteht aus Leder und hat eine hölzerne, also einen hölzernen Deckel, okay? Und die zweite Art ist einfach nur komplett aus Holz. Und diese Gefäße werden genutzt, um zum Beispiel Wudu zu machen, wurden früher genutzt, um die rituelle Gebetswaschung zu vollziehen. Und hier wird gesagt, Umar ist sich uneinig oder ist zweifelt. Und jetzt ist hier nicht Umar ibn Khattab gemeint, sondern der Mann, der in der Überlieferungskette ist, und zwar Umar ibn Sa'id ibn Abi al-Hussein al-Makki. So heißt dieser Mann. Auf jeden Fall war er sich uneinig, über, ob das ein Gefäß aus Holz war oder ein Gefäß mit Leder unten und oben mit einem hölzernen Deckel. Okay. Also er war sich er zweifelte, ob das war oder das andere. Und er hatte ein Tuch, welches in Wasser getränkt war, und damit wischte er sich das Gesicht ab. Und dann sagte er, es gibt keinen Gott außer Allah. Wahrlich, dem Tod gehört eine Trunkenheit. Wahrlich, dem Tod gehört eine Trunkenheit. Also, er hat hier gezeigt, der Tod, wenn man ihn erlebt, dann erlebt man eine sehr, sehr starke, eine Trunkenheit, okay? Und das sagt er, bis dann seine Seele genommen wurde. Und hier gibt es eine Sache, und zwar kommen dann manche und sagen, diese Trunkenheit, die man erlebt, das ist doch irgendwo, senkt das den Stellenwert des jeweiligen Menschen, der gerade am Ableben ist. Ja, nee, er leidet gerade. Und das stimmt überhaupt nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das selber erlebt hat. Die Trunkenheit des Todes, meine lieben Geschwister, kann entweder eine Mehrung der guten Taten sein, eine Mehrung der Hasanat sein, oder eine Tilgung der Sayyiat, also der Sünden. Entweder eine Mehrung der Hasanat oder eine Tilgung der Sayyiat. Und man muss auch wissen, dass der Frevler eine andere Trunkenheit erlebt als ein gläubiger Mensch. Der gläubige Mensch wird nicht die Trunkenheit erleben, die der Frevler erlebt. Ein Frevler oder ein Heuchler erlebt die Trunkenheit sehr, sehr schwer. Und er spürt das an jedem Zentimeter seines Körpers spürt er diese Trunkenheit, an jedem Nerv spürt er das. Also gibt es hier keine weniger hohe Stellung für jemanden, der diese Trunkenheit erlebt. Jeder erlebt sie. Entweder ist es eine Tilgung der Sünden oder eine Mehrung der Hasanat. Ja.
وفي رواية عند الترمذي وحسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة السكرات يسأل ربه جل في علاه العون على تحمل شدة الموت. فكيف يكون حالي وكيف يكون حالكم؟ بل كيف نغفل عن شدة الموت؟ وعلمنا أيضا النبي أن نفزع إلى ربنا بهذا الدعاء، اللهم أعني على سكرات الموت. فعليك أن تكثر من هذه الدعوة، لأن الخطب جسيم وعظيم. في رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا من حديث عائشة عند الإمام الترمذي قال اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. فطلب العون يدل على الشدة، فيفزع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى ربه كي يهون عليه السكرات وكي يقويه ويعينه على تحمل شدة الموت. بل قال الله تعالى في سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد أي تفر وتهرب، حالك يا عبد الله الفرار من الموت، حالك الهروب من الموت، كيف ذلك؟ إن شعرت بالجوع الشديد تفر وتهرب إلى الطعام خوفا من الموت، لأن امتناعك عن الطعام يؤدي إلى الموت فأنت تفر. إن شعرت بشدة العطش تفزع وتبحث عن الماء فرارا من الموت عطشا، ذلك ما كنت منه تحيد. إن ألم بك مرض أقعدك وأعجزك تفر إلى الطبيب من أجل التداوي فرارا من الموت، وهكذا ذلك ما كنت منه تحيد. اليوم أصبح حقيقة وأنت الآن تنام على فراش الموت وتعاين الموت، الحقيقة التي طالما فررت منها وأنت بصحتك وأنت بقوتك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فإياك والغفلة عن هذا المصير المحتوم.
In einer anderen Überlieferung bei Tirmidhi wird überliefert, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat: O Allah, hilf mir mit der Trunkenheit des Todes, oder hilf mir die Trunkenheit des Todes zu ertragen. Wie wird es denn bei uns sein, subhanAllah, wenn der Prophet Muhammad SAW diese Dua gesprochen hat? Er hat Allah darum gebeten, dass er ihm bei dieser Trunkenheit hilft, weil es ein sehr, sehr schwerer Zustand ist. Und deshalb soll man nicht unachtsam sein über diese Sache, über den Tod. Und man soll auch Allah darum bitten, dass er uns, wenn es soweit kommt, wenn wir am Ableben sind, dass er uns hilft, diese Trunkenheit zu ertragen. In einer anderen Überlieferung, auch von Aisha radiallahu anha, wird gesagt, dass der Prophet gesagt hat, O Allah, hilf mir bei den Überflutungen, also bei Ramarat, Überflutung, oder bei der Trunkenheit des Todes. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surah Nummer 50, Vers 19, und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Das ist das, bevor du zu flüchten, auszuweichen pflegtest. Im Diesseits, wenn jemand Hunger verspürt, jemand ist richtig hungrig und hat Hunger, was macht er? Was ist das Erste, was er macht? Er ist wirklich, also er stirbt vor Hunger. Der hat seit 2-3 Tagen nichts gegessen und auf einmal sieht er was zu essen. Was macht er? Der flüchtet dorthin. Er geht hin und holt dieses Essen und isst, damit er vom Tod, damit er dem Tod entkommt. Oder wenn jemand extrem durstig ist, geht er hin und trinkt, damit er vom Tode wegkommt, damit er dem Tode erspart bleibt. Oder wenn jemand sehr krank ist, dann geht er und flüchtet zum Arzt, auch wiederum, um dem Tode zu entrinnen. Aber an diesem Tag, wie Allah im Koran sagt, das ist das, bevor du auszuweichen pflegtest. Jetzt gibt es keine Flucht mehr, das war's. Also den Vers nochmal ein letztes Mal. An diesem Tag geht natürlich nichts mehr. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest.
مع التنبيه أن فرارك في الدنيا من جوع إلى شبع ومن عطش إلى ري ومن مرض إلى تطبيب ودواء أمر مشروع، لأنه فرار من قدر إلى قدر وأنت مطالب بهذا. إنما الذي يذم الفرار مع الغفلة عن منهج الله، ذلك ما كنت منه تحيد تفر، الآن أصبح حقا. ولذلك في حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في إشكال عند البعض في الفهم. يسألك عم الشيخ، أنا خايف من الموت، كلنا ذلك الرجل، فهل خوفي من الموت معناه أني أكره لقاء ربي؟ الإجابة لا. فهناك خوف المحب الذي يريد الاستعداد للقاء من يحب. أرى من نفسي التقصير، فأنا أخاف أن ألقى ربي على هذا التقصير، فهذا ليس كرها للقاء الله عز وجل، ولكنه خوف الاستعداد، فأنا أريد أن أستعد. ولذلك حتى يطمئن قلبك، فإن الحديث له تفسير واضح كما ذكرت أمنا عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أن ذلك عندما ينام العبد على فراش الموت يرحمك الله، فيبشر المؤمن بجنة الله، فعندها يحب لقاء ربه. فهذا معنى قول النبي من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، بخلاف الفاجر أو الكافر الذي يبشر بالنار فعندها يكره اللقاء. فهذا معنى الحديث. لذا أقول لك، ينبغي أن تقوم بوظيفتك في الدنيا، انشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. مرة ثانية، انشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. المعنى، خلقت لمقصد وغاية بينها ربك في كتابه في سورة الذاريات 56، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن أنت خلقت لمقصد فانشغل به، تحقيق العبودية لله رب العالمين، ولا تنشغل بما خلق لك. الرزق خلق لك، فلماذا تنشغل به عن المقصد الذي من أجله خلقت؟ فخذ بالأسباب وأجمل في الطلب، واعلم أن رزقك لن يخطئك، كما قال بعض السلف، إن جهلت عنوان رزقك فإن رزقك يعرف عنوانك ولن يخطئ. لماذا؟ لأن الرزق مقسوم، وأنت قطعة لحم داخل رحم الأم، كتب عليك الرزق. إذن لماذا تنشغل؟ ولماذا يبعدك الرزق عما خلقت له؟ المفترض شغلك بالرزق يعينك على أداء ما خلقت له، مش هو اللي يبعدك. كثيرون هؤلاء تركوا الصلوات، السبب العمل عبادة. هذه كلمة باطلة. لماذا؟ لأن العمل جزء من العبادة، بشرط ألا يشغلك عن العبادة. إمتى يكون العمل عبادة؟ إذا كان لا يشغلك عن العبادة. سعي لدنيا أدى لترك الصلاة يبقى عبادة؟ أبدا، نقمة وبلية ومصيبة. فلابد أن نضبط المفاهيم. إذن لابد للمسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وآمن باليوم الآخر أن يجتهد وأن ينشغل بما خلق من أجله، هو العبودية. فأنت ما خلقت إلا من أجلها. ولذلك كنت أقول وما زلت أكرر، جميع دراساتك الدنيوية ومؤهلاتك العلمية عند نزولك إلى قبرك لا قيمة لها. هترجع تاني تسأل المسألة اللي كنا بندرسها في الصفوف الأولية، في أولى ابتدائي، في ثانية ابتدائي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ مش هنقول لك يا دكتور قل لنا علل البدن ايش، يا باش مهندس تصميم عمارة يكون ازاي. ابدا، خلاص انتهى دراساتك الدنيوية، في القبر انتهت. من ربك؟ الله اكبر. فان شغلتك الدكتوراه عن معرفة ربك هل تنفعك؟ ابدا. وإن شغلتك الهندسة عن من نبيك هل تنفعك؟ أبدا. الميكانيكا إذا شغلتك عن ما دينك هتنفعك؟ أبدا. يبقى كل هذه العلوم الدنيوية وسائل تقربك للمقصد الذي من أجله خلقت. ولذا بالنية تتحول العادات إلى عبادات، ويتحول طلب الدنيا إلى طلب آخرة. الله أكبر. الزوجة من أمر الدنيا، أليس كذلك؟ بلى. لكن إن أحسنت النية بقت من أمر الآخرة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى المرأة من أمر الدنيا، لكن إن أحسنت النية أني أتزوج لله واتباعا لسنة رسول الله ومن أجل العفة ومن أجل عول أسرة يكون من ثمراتها ذرية توحد رب البرية، بقت من أمر الآخرة. كذلك الهندسة، الدكتوراه يا شيخ رياض دنيا، لكن أنا أحسن فيها النية، أدرس من أجل الله. الله أكبر. إن كنت طبيبا لكي أخفف آلام أصحاب الألم ابتغاء مرضات الله، وأساعد في خدمة ديني فأرفع الحرج عن الفقير، ولا أتخذ مهنتي تجارة أتاجر بها على الناس كما نرى في دنيا الناس. كم من مشافي في دنيا الناس يأتيها المريض الفقير فلا يدخلوه، يترمي في الطرقات، يا إما تدفع يا إما مفيش علاج. مشكلة بقى التجارة، ودي مش مهنة تجارة، دي مهنة رحمة. لذا نريد طبيبا مسلما، نريد مهندسا مسلما، نريد بناء مسلما، نجارا مسلما، في أي مهنة كنت، لأنك تبتغي بامتهانك لهذا العمل مرضاة الله عز وجل، عندها يرفعك الله به. إذن يا أخي بارك الله فيك، قل أمين، انشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، فإنه آتيك بأسباب منك مع إجمال في الطلب. نعم.
Also, meine lieben Geschwister, wir haben eben erklärt, dass es diese Flucht gibt, diese Flucht vor dem Hunger, diese Flucht vor dem Durst, diese Flucht vor der Krankheit zum Beispiel. Und diese ganzen Dinge, die sind natürlich Pflicht. Das heißt, jeder sollte es tun. Wenn du Hunger hast, musst du essen gehen. Du musst von einem Zustand zu einem besseren Zustand gehen. Und das ist auch von dir verlangt worden, für dein Wohlbefinden. Aber an dem Tag, an dem du dann sterben wirst, an dem du diese Trunkenheit erleben wirst, dann wirst du die Wahrheit sehen. Also diese wahre Aussichtslosigkeit, dass du nicht mehr irgendwie weggehen kannst. Dass jetzt der Moment gekommen ist, du kannst nicht mehr, es gibt keine Heilung oder irgendwie sowas. Jetzt kommt der Zustand, wo du sterben wirst. Und wer Allah oder wer das Treffen mit Allah liebt, wer sich danach sehnt, der wird ein liebliches Treffen bekommen. Ein schönes Treffen mit Allah. Dem wird Allah ein schönes Treffen bereiten. Und wer das Treffen mit Allah nicht mag, der es hasst, Allah zu treffen, für den wird dieser Tag auch ein hassvoller Tag, ein schlechter Tag sein. Aber das heißt jetzt nicht, dass man zum Beispiel, weil manche denken dann ja, wenn man zum Beispiel Angst vor dem Tod hat, ich habe Angst vor dem Tod, jeder hat irgendwo diese Angst, verspürt er, vor dem Tod. Aber diese Angst, die man hat, die ist nicht da, weil man sich nicht freut, Allah zu treffen, sondern sie ist da, weil man Angst hat, ihn fehlerhaft zu treffen. Dass man noch bestimmte Sünden hat, dass man noch fehlerhaft ist. Das heißt, diese Angst nennt sich die Angst der Vorbereitung. Dass man sich vorbereitet auf das Treffen mit Allah, diese Angst, die man verspürt. Aber trotzdem sollte man sich natürlich, freut sich dann derjenige, Allah an diesem Tag zu treffen. Also, meine lieben Geschwister, diese frohe Botschaft, eine frohe Botschaft wird den Gläubigen überkommen, wenn er stirbt. Also die frohe Botschaft ist, dass er das Paradies bereits sieht. Und dann wird sein Treffen mit Allah lieblich sein. Und diese schlechte Botschaft, dass ein Ungläubiger zum Beispiel sieht dann seinen Platz in der Hölle und wird dann einen schlimmen Tag bekommen. Es gibt eine Aussage, und zwar wird gesagt, befasse dich damit, wofür du erschaffen wurdest, und befasse dich nicht mit dem, was für dich erschaffen wurde. Also befasse dich mit dem, wofür du erschaffen wurdest, und befasse dich nicht mit dem, was für dich erschaffen wurde. Was ist damit gemeint? Für uns erschaffen sind zum Beispiel die Gründe, um an Versorgung zu kommen. Die Arbeit und so weiter und so fort. Das sind alles Gründe, um an Versorgung zu kommen. Und diese Versorgung sollte normalerweise helfen. Sie sollte helfen, für das, wofür du erschaffen wurdest, besser zu sein. Das sollte eine Hilfe sein, für das, wofür du erschaffen wurdest, noch besser zu agieren, noch besser zu sein. Aber heute sieht man, dass zum Beispiel dieser Grund, der eigentlich sich Allah näher bringen sollte, dass dieser Grund eigentlich derjenige ist, dass man sich von Allah entfernt. Dass man zum Beispiel, man kann nicht, heutzutage hört man oft, dass zum Beispiel jemand sagt, ich bete nicht. Warum? Ja, die Arbeit. Ich habe keine Zeit. Nein, genau das ist dieser Fehler, den man macht. Warum? Weil die Arbeit nur ein Teil der Dienerschaft ist. Dass man arbeiten geht, dass man nach Versorgung strebt, das ist nur ein Teil der Dienerschaft. Und das sollte dich auf keinen Fall davor ablenken, Allah richtig zu dienen. Das heißt, ein Muslim, derjenige, der an Allah glaubt, der Muslim ist, der den Islam als Religion hat, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet hat und der an den jüngsten Tag glaubt, der wird sich danach halten. Das heißt, alle diese Arbeiten, die du hast, ja, Schule zum Beispiel für die Schüler oder Uni für die Studenten oder auch die Arbeit und so weiter, ein Arzt zum Beispiel, wenn du am jüngsten Tag vor Allah stehst, dann wirst du nicht gefragt, oder am Grab sind die drei Fragen, was sind die drei Fragen? Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und du wirst dann nicht gefragt, ja, wie heilt man zum Beispiel Hepatitis B für einen Arzt zum Beispiel? Wie heilt man das? Das ist nicht die Frage, die dir dann an diesem Tag gestellt wird. Oder für einen Ingenieur, der wird nicht gefragt, wie irgendwie die Statik von einem Gebäude, wie das Gebäude richtig hält. Die drei Fragen, fundamentalen Fragen für jeden sind diese drei Fragen, die ich eben gesagt habe. Also, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Also, meine lieben Geschwister, das sind Gründe, um dich Allah näher zu bringen. Eine Frau genauso. Wenn jemand verheiratet ist, die Frau ist natürlich eine Angelegenheit des Diesseits, eine Dunya-Angelegenheit. Aber diese Angelegenheit kann auch mit der richtigen Absicht eine Angelegenheit für dein Jenseits werden. Dass du mit ihr eine Familie gründest, dass deine Kinder später Allahs Einheit rufen, dass sie Monotheisten sind, dass sie Muslime sind, dass du die Religion voranbringst mit deinen Kindern. Also die Taten sind den Absichten entsprechend. Ne?
يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالتذكرة في أحوال الموتى والآخرة فقد قيل إن الموتى لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريد يا رب سلم. شوف وصف سكرات الموت أشد من الضرب بالسيف أشد من نشر بالمناشير أن ينشر المرء حيا أشد من القرض بالمقاريض يا رب سلم يا رب سلم فأنت ترى من يعاين سكرات الموت لا يستطيع أن يستغيث انقطع صوته وصياحه من شدة ألمه لأن القرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه فهد كل قوة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة من شدة الألم لا يستطيع من يعاين سكرات الموت أن يستغيث الله أكبر قال أما العقل فقد غشيه وشوشه خلاص غطى عليه خلاص ذهب العقل وأما اللسان فقد أبكمه أي أخرصه ما يتكلم وأما الأطراف اليدان القدمان فقد أضعفهما ما في حركة ما يستطيع أن يتحرك فالألم منتشر داخله وخارجه في الداخل والخارج حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي الأجفان يا رب سلم وتتقلص الشفتان تضمر تجف ويتقلص اللسان شوف العضو ده اللي كان في الدنيا قل من يسلم منه من غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان أو طعن أو 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 الآن تقلص ما يستطيع أن يتكلم ويتقلص اللسان وتخضر أنامله كل سكون الجسم تهد ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة يا رب سلم وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم، الحلق الغرغرة، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة، يا رب سلم، وتحيط به الحسرة والندامة. باب التوبة يغلق في حالتين، الأولى عند الغرغرة أي عندما تصل الروح إلى الحلق، والثانية عندما تطلع الشمس من المغرب. قال الله تعالى في أواخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يا الله يا ملك سبحانك، شوف التحدي يا إخوة. الآن وصلت الروح إلى الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح وصلت إلى الحلق في الغرغرة، وأنتم حينئذ تنظرون، الكل حول المحتضر ينظر، لا يملك شيئا. تنظرون، نعم، وأنتم حينئذ تنظرون أي إلى المحتضر وما يكابده وما يعانيه، ولا يستطيع أحدكم أن يرفع عنه. الابن فلذة الكلب، ثمرة الفؤاد، يجلس بجوار أبيه، أبوه يحتضر، ينازع الموت، فلا يملك الابن لأبيه شيئا. ما ينفعش الآن خلاص. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه منكم بعلمنا، بقدرتنا، بصفات الجلال والكمال، بملائكتنا. الله أكبر. الآن قبضت الروح، يحيطون به ملك الموت عند رأسه، الملائكة المعاونون لملك الموت يحيطون به. الله أكبر، الله أكبر. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين، غير معذبين، غير مقهورين، فأعيدوا الروح إلى موضعها الأول. إن كنتم كذلك، إن غفلتم عن الحساب ورأيتم أنكم غير مدينين، غير محاسبين، غير معذبين، طب أعيد الروح إلى وضعها الأول. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهل يستطيع أحد من المخلوقين؟ الإجابة لا. أيامك انقضت وأنفاسك انتهت ولم يبق إلا الأنين عليك والحنين إليك من المقربين الصادقين في حبك، فأعد لهذا اليوم. نعم.
Also bei in einem Buch von Imam Qurtubi, das heißt Tadhkira, wird gesagt, wird der Tod genau beschrieben. Und zwar wird der Tod beschrieben und wird gesagt, dass dieser schwerer ist, oder die Ertragung des Todes ist schlimmer, als wenn dich jemand mit einem Schwert schneidet. Ist schlimmer, als wenn dich jemand mit einer Säge zersägt. also diese Schmerzen, die man erträgt, wenn man in diesem Zustand ist, wenn man stirbt, wenn man diese Trunkenheit des Todes erträgt. Und in diesem Zustand dieser Trunkenheit wird man nicht mal in der Lage sein, vor Schmerzen und vor diesem Zustand nach Hilfe zu beten, um Hilfe anzufragen. Nicht mal das ist dann möglich. Der Verstand ist dann komplett weg, ist komplett verschleiert. Du kannst nichts mehr tun, nicht mehr klar denken. Die Hände und Füße bewegen sich nicht mehr, werden immer schwerer. Und du spürst diesen Schmerz sowohl innerlich als auch äußerlich. Die Pupillen kommen nach oben, Richtung Himmel. Die Pupillen. Die Lippen werden trocken, die Zunge wird schwer. Und die Seele, wenn sie den Körper verlässt, so verlässt sie den Körper Stadion nach Stadion. Also es wird immer zuerst von Anfang an von den Füßen, bei den Füßen fängt das an, dann Richtung Wade und so weiter, bis es dann hochgeht und letzten Endes kommt die Seele Richtung Augen raus. Und bevor das passiert, kommt die Seele an einen bestimmten Zustand an, und zwar an der Kehle. Die Kehle ist der Zustand, wo es dann vorbei ist, sozusagen, wo die Reue nicht mehr angenommen wird, wo die Reue eines Menschen nicht mehr angenommen wird. Also es gibt zwei Zustände oder zwei Momente, wo die Reue eines Menschen nicht mehr angenommen wird. Eins, wenn die Seele die Kehle erreicht, und zwei, wenn die Sonne, anstatt vom Osten aufzugehen, vom Westen aufgeht. Wenn das passiert, gibt es keine Reue mehr, dann wird die Reue nicht mehr angenommen. Und das ist auch ganz schön und gewaltig im Koran beschrieben, in Sura Nummer 56, Vers 83. Da sagt Allah, wenn sie die Kehle erreicht, also wenn die Seele die Kehle erreicht, meine lieben Geschwister, das hier ist, subhanallah, das ist der Koran. Allah Azzawajal sagt uns das gerade in diesem Moment, in dem wir hier sitzen, hören wir das, was Allah uns subhanallah in diesem Moment sagt. Guck mal, wenn die Seele die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut, das heißt die Menschen, die um den Toten sind und dem Toten beim Sterben zusehen, und ihr dem Toten dabei oder während ihr dabei zuschaut und wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, und wir ihm, also dem Toten, näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, und jetzt kommt's, könntet ihr dann, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt, also wenn ihr nicht bestraft werdet, wenn viele behaupten, ja, es gibt kein Dies, Jenseits und so weiter, könntet ihr, das ist eine Frage, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt, sie zurückbringen, also könnt ihr die Seele wieder zurück in den Toten bringen, wenn ihr wahrhaftig seid. Also subhanallah, die Frage, könntet ihr dann, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt, sie zurückbringen, wenn ihr wahrhaftig seid? Das heißt, keiner in dem Moment, niemand, kann dem Sterbenden in dem Moment helfen. Niemand. Der Sohn, der seinen Vater sterben sieht, ein Sohn, er sieht seinen Vater sterben, aber er kann nichts dagegen unternehmen. Er kann nichts dagegen unternehmen. Es ist vorbei. Er weiß genau, jetzt ist es vorbei. Das heißt, man kann nichts tun. Und wenn wir eben gesagt haben, wie gesagt im Vers, und wir ihm näher sind als ihr, mit dem Nähersein ist gemeint mit seinem Wissen, mit seiner Macht, mit seinen vollkommenen Eigenschaften ist er dem Toten näher. Und auch die Engel von Allah, also werden dann auch nah sein. Die Helfer des Todesengel werden auch anwesend sein und werden die Seele von dem Sterbenden entreißen und entnehmen. Na.
Kann doch ja alle nicht. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن عمرا رضي الله عنه كان يسأل كثيرا من المرضى كيف تجدون الموت، وكان يقول ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. يريد عمرو رجلا عاقلا يصف له سكرات الموت عندما يعانيها. فلما مرض عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال له ابنه يا أبتاه فأنت كيف تجده، صف لنا أنت الموت وينام على فراش الموت. فقال كأن السماوات مطبقة على الأرض، وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة. يا رب سلم. تخيل السماوات مطبقة على الأرض والنفس تخرج من ثقب إبرة. شوف الشدة، هذا تقريب. وقال الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكعب الأحبار رضي الله عنه: يا كعب، حدثنا عن الموت. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. يا رب سلم. تخيل كده عود حديد ذات أشواك دخل في الجوف، كل شوكة منه مسكت عرق من عروقك بداخلك، ثم جاء رجل شديد قوي ونزعه بشدة، طبعا هيخرج بكل عروقك، فيأخذ ما يأخذ ويبقي ما يبقي. هذا هو الموت في قول كعب الأحبار رضي الله عنه. تفضل.
In einem Hadith wird erwähnt von Asar. Abdullah ibn Asar, in einem Überlieferung von Abdullah ibn Amr ibn As wird überliefert, dass er war in seinem Leben immer, hat sich gefragt, wie denn wohl der Zustand eines Sterbenden sein mag. Okay? Er hat sich das immer gefragt und hat die Menschen gefragt, hat sich gewünscht, dass er jemanden findet, der vielleicht im Sterben liegt und der noch den Verstand besitzt, um zu sagen, wie er denn diesen Tod gerade erlebt. Und als es dann für ihn soweit kam und er am Sterben lag, war sein Sohn an seiner Seite und sagte ihm: O Vater, und du, wie erlebst du den Tod? Er fragte ihn. Und dann sagte er, als wären die Himmel auf Erden gestapelt, als wären sie gestapelt, die Himmel auf der Erde, und als würde meine Seele aus einem Nadel, aus dem Loch einer Nadel rauskommen. Aus dem Loch einer Nadel. Also, hier sieht man, subhanallah, wie gewaltig, er hat das natürlich beschrieben, wie ein, guck mal, wie die Himmel, die auf Erde gestapelt sind, und wie etwas, das aus der Nadel rauskommt. Umar ibn Khattab, kann man,
Ka'b al-Ahbar. Ist Ka'b al-Ahbar.
Al-Ahbar.
Ka'b al-Ahbar.
Al-Ahbar. Weiterhin, meine lieben Geschwister, zu der Zeit, als Umar ibn Khattab der Führer der Gläubigen war, gab es einen Mann, und zwar Ka'b al-Ahbar. Und dann fragte Umar diesen Mann und sagte: O Ka'b al-Ahbar, also O Ka'b, erzähle uns über den Tod. Und dann hat er den Tod beschrieben wie ein Stock, okay, wie ein Ast aus Eisen mit Dörnern, mit ganz vielen Dornen, die in den Körper eines Menschen eingelegt werden, ja, und die jeden Nerv berühren, jeden Nerv berühren, und dann kommt ein Mann, der sehr, sehr stark ist, und zieht das Ganze raus, mit allem, was dran ist. Mit den Nerven, mit allem drum und dran, und zieht das mit Kraft aus dem Körper eines jeweiligen Menschen. So hat er diesen Tod beschrieben. Also guck mal, wie gewaltig und wie schlimm diese Sache ist.
دخل الوقت أقول كما يقول المؤذن ونفهم الخمس دقائق بعد النداء إن شاء الله.
أذن يوسف. Nein. Jemand soll nach dem Gebetsruf den Gebetsruf rufen und danach haben wir noch 5 Minuten Zeit, um das Ganze zu beenden.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، نواصل مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تذكرته، يقول: فيا أيها المغرور، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات، ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، فكأني أنظر إليه وتسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب، ثم تبكي ابنتك وهي كالأسيرة وتتضرع وتقول حبيبي أبي من ليتمي من بعدك ومن لحاجتي، وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد الجواب. فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك فغسلك الغاسل، وألبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكت عليك الأصحاب والإخوان، وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله، وأين اليتامى، ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا. إنه يخاطب كل مغرور كحالي وما أبرئ نفسي، وحال الكثيرين ممن شغلتهم الدنيا بزينتها وشهواتها وغفلوا عن الموت وما بعده، غفلوا عن العمل لدار البقاء. إخوة الإيمان والإسلام، ما أهول الموت، هذا يدعونا إلى أن نكثر من ذكره، ولكي نكثر من ذكره يجب علينا أن نتعرف على فضائل ذكر الموت، وهذه المسألة إن قدر بقاء وكان لقاء ستكون موضوع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir beenden den heutigen Vortrag mit den Worten immer noch von Imam al-Qurtubi, der gesprochen hat und gesagt hat, und ich versuche das so gut wie es geht rüberzubringen. Er sagt und spricht die eitlen Menschen an, die aufgeblasenen Menschen. Okay? O du Eitler! Ja? Wie oft ist es passiert, dass einer, der gesund war, in einem gesunden Zustand, ohne Grund gestorben ist? Und wie oft passiert es, dass jemand, der kränkelt, in seinem Leben ein langes, erfülltes Leben hat? Wie oft passiert es, dass ein junger Mensch, dem gesagt wurde, er wird ein langes Leben haben, früh ins Grab kam? O du Eitler, stell dir vor, wenn deine Zunge schwer wird, wenn du deine Nachbarn nicht mehr erkennst, wenn du jemanden reden hörst und du gar nicht antworten kannst, wenn dir eine Tochter neben dir liegt und spricht, O mein Liebling, O Papa, wer kümmert sich um mich? Und du hörst es, aber wirst nicht in der Lage sein, zu antworten. Stell dir vor, dass du von deinem Bett ins Totenbett gebracht wirst und dass dich dein Leichentuch umwickelt. Und dann gesagt wird, wo sind die Waisen, also die Kinder, die ohne Vater jetzt aufziehen, die ohne Vater jetzt groß werden, wo ist die Frau? Und denen wird gesagt, ihr werdet diesen Mann nie wieder sehen nach diesem Tag. Ihr werdet diesen Mann nach diesem Tag nie wieder sehen. Und wie schlimm, meine Lieben, das waren die Worte. Und jetzt, um abzuschließen, wie schlimm ist diese Unachtsamkeit, in dem ein jeder Einzelner lebt. Diese Unachtsamkeit, dass er den Tod sehr, sehr selten gedenkt. Sehr selten erinnert er sich, dass er eines Tages auch davon betroffen sein wird, dass er auch diesen Tod finden wird. Man beschäftigt sich mit den Angelegenheiten des Diesseits, die Dunja, die Arbeit und die Schule und so weiter und so fort. Und man vergisst diese existenziellen und wichtigen Angelegenheiten, die hier erwähnt werden. Und deshalb müssen wir darüber reden, über den Vorzug des Gedenkens oder der Vorzug über das Gedenken des Todes. Darüber müssen wir reden und das wird inshallah das nächste Mal passieren. Also das nächste Thema wird sein, der Vorzug über das Reden oder das Vorzug des Redens über den Tod. Und barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.